Heute wird es zur Abwechslung mal lustig, nicht immer so stocksteif und bierernst wie sonst hier im Podcast. Weil heute reden wir einfach mal über unsere kuriosesten Bühnenmomente, also wirklich unvergessliche Situationen, die Steffen und mir in unserem Leben bisher, bei ihm als Speaker und Vortragsredner und bei mir als Musiker, so passiert sind. Und du kannst dich auf sehr viele lustige Momente freuen, sehr viele Lachmomente, die dir hoffentlich auch ein, vielleicht Lächeln bis sogar Lachen ins Gesicht zaubern und einfach dir diesen schönen Tag noch mehr versüßen durch Geschichten, was alles so schief gehen kann, was alles so passieren kann im Leben, wenn man sich mal auf Bühnen stellt. Das habe ich so öffentlich noch nie geteilt. Diese Momente, die ich heute mit dir so teile, und dementsprechend kannst du dich mal drauf freuen, mal so reinzutauchen in alles, was so passiert, was vielleicht eben im Publikum gar niemand mitbekommt. Also ganz viel Freude heute mit diesem neuen Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk. Mein lieber Freund.
Ich muss jetzt schon lachen.
Ich auch, ich sag's dir. Ich hab's dir gerade schon off-record erzählt. Alleine die Vorbereitung auf diese Folge hat mir wirklich Lachflashes in Form von Tränen in den Augen beschert und ich dachte mir, das kann alles nicht wahr sein, dass das alles in diesem Leben passiert ist. Oh Gott. Das ist unglaublich. Weil wir haben ja auch schon mal kurz vor deinem Seminar mal drüber gesprochen. Mhm. So, hey, was ist dir denn eigentlich schon mal alles auf der Bühne passiert? Und wir haben ja so unsere eigenen Traumata sozusagen fast schon, weil sobald man sich auf irgendeine Bühne stellt, passiert immer irgendwas, was man vielleicht vorher sich nicht gedacht hat. Entweder es wird überragend so gut, wie man es sich noch nie vorgestellt hat, oder es passieren irgendwelche Dinge. Also spontan muss man immer sein, wenn man die Entscheidung trifft, man stellt sich auf eine Bühne. Auf der anderen Seite muss ich ganz echt sagen, sind mir selten so viele Dinge passiert, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, wie Bühnenmomente. Weil das einfach so ein ganz eigener Moment ist, wenn man da steht und die Augen vielleicht auch auf einen gerichtet sind und dann einfach das Leben so wütet und zeichnet. So, das ist einfach unglaublich. Also ich habe heute tatsächlich, ich nenne es mal die kuriosesten Bühnenmomente dabei. Und vorab kurz, uns unterscheidet ja, dass ich auch sehr viele Bühnenmomente habe, wo es quasi auch mit anderen am Start zugeht. Ne? Ja. Wenn man in der Band spielt, hat man natürlich auch viel Interaktion auf der Bühne. Und bei dir ist es natürlich eher so, dass du als Speaker und Vortragsredner ganz oft alleine auf der Bühne stehst. Und da ist es dann natürlich noch kurioser, wenn dann was passiert. Weil im Bandkontext, dann merkt man vielleicht manche Dinge noch gar nicht so. Und deswegen heute erzähle ich einige Dinge, die man vielleicht so im Publikum gar nicht gemerkt hat, aber die halt intern so unfassbar waren einfach. Also wenn du möchtest, darfst du einfach starten.
Ich weiß gar nicht, ob ich so spektakuläre Sachen, aber ich glaube teilweise schon vielleicht auch. Also zumindest in dem Moment ist es sehr spektakulär gewesen. Mhm. Ich fange mal an und steigere mich so ein bisschen. Ne? Ich fange mal ein bisschen easy an. Aber easy ist, also bei mir ist es auch, sind auch so sehr kuriose Momente.
Wie viel hast du denn? Dann kann ich für mich nochmal...
Ach, man hätte wahrscheinlich 10 Stück, aber ich versuche immer auf 3 bis 4 zu reduzieren.
Genau. Ne? Okay,
mach ich. Ich fange mal easy an. Also eine Sache, die wirklich sehr, ich sage jetzt mal, unangenehm war, ist bestimmt schon 7, 8 Jahre zurück. Es gab, mittlerweile mache ich das eigentlich gar nicht mehr, aber es gab eine Übung bei mir in einem Seminar, wo es ums Thema Ängste ging. Und um zu demonstrieren, wie man mit Ängsten umgeht, ist ein Teil dieser Übung sozusagen, dass ich jemand auf die Bühne hole und dieser Mensch die Angst symbolisiert. Und die Angst hat ja verschiedene Möglichkeiten, was sie mit einem Menschen macht. Ne? Und ein Teil dieser Demonstration ist sozusagen, dass man sozusagen versucht, die Angst zu ignorieren und dann schubst dich ja sozusagen die Angst auf der Bühne rum und zieht dich. Und das Setting ist praktisch so, ich hole meistens einen starken, kräftigen, wenn es geht, größeren oder einfach muskulöser und kräftiger aussehenden Mann auf die Bühne, der dann sozusagen die Angst symbolisiert. Der schnappt dann mit zwei Händen meinen Arm und dann gibt es eben diese Varianten, was die Angst mit mir macht. So. Und in einer Variante ist eben, dass ich die Angst ignoriere und die Angst mich dann halt rumzieht. Und das sieht dann also wirklich auch so aus, ne, dass der es dann auch machen soll, dass der praktisch mich dann auf der Bühne halt auch so rumschubst und rumzieht so ein bisschen. Und normalerweise haben die Leute da immer ein ganz gutes Feeling. Und um diese, bevor ich das mal sozusagen live auf einer echten Seminarbühne präsentiere, habe ich das 2-3 Mal bei Vorträgen getestet. Bei kleineren Firmenvorträgen, also kleiner muss man sich vorstellen, es waren trotzdem 200 Leute immerhin im Raum ungefähr. Mhm. Und dann habe ich jemanden eben genommen und wir machen dieses Setting und dieser Typ hatte offensichtlich, das ist halt einfach so, wenn du halt einen Vortrag hast, haben die Leute vielleicht nicht so ein Feingefühl oder so eine Empathie und nicht so eine Beziehung zu mir. Das heißt, der Mensch kannte mich halt ungefähr 20 Minuten und war halt ein Bodybuilder. Also das war leicht zu erkennen und dann schnappt er meinen Arm und ich konnte noch gar nicht irgendwie den Satz fertig sagen. Und dann fängt der an zu reißen. Ich mache einen Vollüberschlag auf der Bühne. Also wirklich wie so ein Judo-Smash irgendwie.
Und kennst du das von Asterix und Obelix, wo der dann quasi genau, den so hin und her.
So hin und her, boing, boing, boing.
Genau, genau.
So in etwa hat das ausgesehen. Und das war noch nicht das größte Drama sozusagen. Es war ziemlich schwierig, die Übung dann weiter zu erklären.
Weil erstens, mit einer ausgekugelten Schulter.
Genau, erstens war die Schulter ausgekugelt und zweitens hatte der Typ, was für einen Bodybuilder, glaube ich, untypisch ist, er hatte relativ lange Fingernägel. Ah, ja. Und der hat sich sozusagen wahrscheinlich, um einen besseren Halt zu kriegen, einfach mit seinen Fingernägeln in meinen Arm reingegraben, sozusagen. Ja, genau. Ich habe geblutet wie eine Sau. Das kann ich nicht anders sagen. Und der Vortrag dauerte 90 Minuten und das war ungefähr eben nach nicht mal einer halben Stunde. Ich bin dann irgendwann mit einer Art Verbandskasten und Koffer auf dieser Bühne gestanden und habe mich selber sozusagen verarzt und bin da gestanden wie so ein Opfer. Und Gott sei Dank hatte ich damals noch, ist ja schon länger her, hatte ich damals immer diese schwarzen Hemden an. Ich hatte so schwarze, enge Hemden an und man hat das einfach nicht so durchgesehen. Heute, wenn ich manchmal ein blau oder ein weißes Hemd anhabe, wird es ja ausschauen, wie wenn du vom Metzger kommst sozusagen. Das hat halt keiner gesehen, aber dieses Hemd war komplett durchgeblutet auf der rechten Seite. Aber ich war trotzdem nicht sozusagen stark genug, an der Stelle da auch abzubringen und zu sagen, okay, ich muss mich mal ganz kurz hinter die Bühne verdrücken. Was? Ich habe einfach eine Stunde durchgeblutet und mir war schon echt ein bisschen schwindelig zum Schluss. Ich weiß nicht, wie viel Blut ich da verloren habe, aber echt einiges. Ne? Aber die Leute haben das auch nicht gemerkt. Ich stricke ja immer die Ärmel so hoch. Ich habe halt einfach die Ärmel runtergestrickt, ne? Dass man auch nicht sieht, weil es ist wirklich runtergetropft. An der Stelle auch. Ne? Es war Wahnsinn. Ja. Also war sehr unangenehm. Das war so als Highlight. Eins.
Hat der sich dann irgendwie auch entschuldigt oder sowas? Oder war das für ihn gar nicht bewusst, was er da...
Der hat dann auch dann gefragt, der war schon ein bisschen stark, war schon ein bisschen scharf, gell? Ich sagte, ja, du war vielleicht nicht so gut vorbereitet und so. Ne? Hat mich schon überrascht und so. Ja, ist alles okay, oder? Passt schon. Ja, passt schon.
Ja, ich habe nur, eigentlich waren es nur 3 Liter Blut, die ich verloren habe.
Genau.
Ansonsten ist es eigentlich in Ordnung.
Ich brauche eine Bluttransfusion, aber ansonsten hat es eigentlich gepasst, ja. Ja, Wahnsinn.
Ja, krass. Wahnsinn. Krass.
Habe ich bis heute Narben von diesem Ding, ja.
Ernsthaft?
Ja, am Oberarm habe ich so 2 kleine Narben noch, ja.
Okay, ist ja unglaublich.
Ja.
Ja, alle, die den Podcast hören, ne, wenn sie dich live treffen, dann kannst du mal herzeigen, ja. Weil das war das aus dem Podcast, ja. aus dem Vortrag.
Ja, ja, ja.
Mega krass. Mhm. Ja, heftig.
Erzähl du, ja. Was ist bei dir los gewesen?
Ja, lustig, dass du das jetzt mit dem Blut erzählst, weil ich habe eben schon gesagt, ich war eben auch Zeuge, quasi, das waren dann schon auch meine Bühnenmomente, aber jetzt nicht zwingend Dinge, die mir nur passiert sind. Die anderen beiden Geschichten, die ich erzähle, sind wirklich nur mir passiert. Mhm. Aber da war es so, dass ich mit 19 bei einer Hochzeitsband gespielt habe, die hieß High Flight. Und da habe ich mir alles Mögliche finanziert, Führerschein, alles. Ne? Das war damals sogar noch so, da habe ich dann irgendwie die Gage in Bar immer bekommen, in Mark, und hab die dann immer in meinem Gitarrenkoffer vergessen und hab dann da irgendwie 500 Mark drin gehabt über ein halbes Jahr und hab das gar nicht gemerkt, weil ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe und so. Und das war so einfach eine schöne Art und Weise, so als junger Mensch, so am Wochenende dann zu spielen und einfach wirklich so die Gassenhauer einfach dann rauszuhauen. Und es war wirklich so wie so eine Hochzeitsband, wie man sich's vorstellt. Ein Schlagzeuger mit so einem E-Schlagzeug, kein echtes Schlagzeug. Und der Schlagzeuger war quasi der Chef der Band eigentlich. Der hat alles so zusammengehalten. Und der war ein sehr bissiger Unternehmer. Der hatte mal in München eine sehr, sehr erfolgreiche chemische Reinigung, wo dann die ganzen Thomas Gottschalks dieser Welt hingegangen sind und hat sich damit ein großes Vermögen aufgebaut und war dann auch so. Also ein bisschen so, ich schaffe hier an und bin dann quasi auch derjenige, der alles hier macht. Mhm. Und der singt auch. Der hat auch gesungen, während er Schlagzeug gespielt hat. Und es gab einen, der Piano gespielt hat. Das war damals ein Musikstudent. Das war der Reinhard. Mhm. Und es gab schon immer in den Proben, gab es schon immer so, ja, ich würde mal sagen, so kleine Reibereien zwischen den beiden, weil der Reinhard hat es eher so als Just for Fun gesehen. Und wenn er mal eine Stelle vergurkt hat oder vielleicht mal nicht an der Stelle mitgesungen hat, in der man es ausgemacht hat, dann war ihm das jetzt wurscht. Aber der Schlagzeuger, der fand es gar nicht lustig, wenn man da irgendwie probt und dann klappt es aber auch nicht. Mhm. Ne? Und da war auch eine Sängerin dabei und ich habe Gitarre gespielt und gesungen. Ich war jetzt nicht der Frontsänger, aber ich habe manche Songs dann auch gesungen und konnte mich da so frei bewegen einfach, ne? Und wir hatten dann auch immer so Hawaii-Hemden an und so. Also es war so richtig crazy, cheesy alles, ne? Mhm. Und dann haben wir eine Hochzeit gespielt und da war es vielleicht so 11 Uhr oder so. Und das war in so einem Heim, in so einem Festsaal. Und die Bühne war vielleicht so erhöht, ich würde mal sagen, vielleicht so 1,50 oder sowas. Oder vielleicht auch ein bisschen höher. Und dann haben wir da oben gespielt und die Leute haben unten getanzt und es war gerade so 11 Uhr, bedeutet, das ist ja dann die Zeit, wo dann die Party eigentlich losgeht, so, ne? Und wir spielen halt die ganzen Gassenhauer, so wie man sich so vorstellt, so Hossa, Hossa und alles halt so, ne? Und die Leute machen da irgendwie Polonaise durch den Raum und haben eine gute Zeit und zwischendrin auch zwischen den Leuten auch das Brautpaar, ne? Und tanzt so, sie im Brautkleid, yay, und er halt so im Anzug und so. Und dann gab es eine Szene, wo der Reinhard an einer Stelle einfach wieder mal irgendwie nicht mitgesungen hat oder wo halt irgendein Einsatz nicht kam. Und dann hat der Schlagzeuger einfach weitergespielt und hat währenddessen, weil er kann sich ja nicht bewegen, er muss ja Schlagzeug spielen, hat er dann mit dem Reinhard auf der Bühne angefangen zu streiten. Und zwar übers Mikrofon, weil das war ja vor ihm fest. Okay. Und dann sind solche Wörter wie Arschloch und so einfach gefallen. Okay. Und haben die während dem Song angefangen zu streiten. Und zwar richtig laut halt. So, das gibt's doch nicht, du willst ganze Zeit. Und die Band spielt weiter so. Und denkst du, okay, aber so mit Hall draußen. So, weißt du, denkst du, ha, es ist schon sehr unangenehm gerade. Okay, und das wäre eigentlich schon eine Story an sich wert. Aber jetzt kommt eigentlich die eigentliche Story. Der Reinhard plötzlich macht so, puck, irgend so ein Störgeräusch. Und hast nur so gesehen, wie der Reinhard sein Keyboard ausschaltet, die Kabel rauszieht. Und einfach abbaut. Er hat einfach sein Equipment abgebaut. Du hast plötzlich gehört, es ist nicht mal so voll, weil es gibt kein Piano mehr, komisch. Und dann hat er dieses Piano vor sich getragen. Das war ein großes Piano. Und dann hat er das Piano vor sich getragen und ist dann wutentbrannt, hat noch mit dem Hans so quasi hin und her gestritten und ist dann wutentbrannt einfach gegangen und hat einfach, so wahr ich hier stehe, einfach den Bühnenrand übersehen und ist einfach mit einem Bein ins Leere getreten und mit dem Keyboard in das Brautpaar reingefallen. Und ist dann einfach, echt, das klingt jetzt erstmal nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein kann man schon sagen, es ist lustig, weil es ist nicht so viel passiert, aber er hat sich dann einfach sein Kinn auf seinem eigenen Keyboard aufgeschlagen und lag dann blutend in dieser Gesellschaft. Und der Hans hat einfach weitergespielt, die Band hat weitergespielt. Und Er hat einfach sein Zeug gepackt und hat gesagt, mit euch nicht, ihr kleinen Vollfüchse, ich gehe jetzt nach Hause. Und dachte, er macht jetzt was richtig Cooles und ist dann einfach ganz normal von der Bühne runtergesegelt. Und das war schon so 1,5 Meter oder so. Also da geht schon runter, vor allem wenn du nicht vorbereitet bist und du kannst dich nicht abstützen, weil er hat ja sein Keyboard in der Hand gehabt. Das Keyboard war kaputt, er hat sich sein Kinn aufgeschlagen, das hat einfach geblutet. Und dann hat er sein Keyboard so runtergezogen, so eine Leiche, hat es einfach dann quasi zu der nächsten Tür rausgezogen und ist einfach dann gefahren, aber man hat noch so die Bluttropfen so gesehen. Und alle so, okay, was zur Hölle, wir mussten ja noch 2 Stunden spielen ohne Keyboard. So. Das war so ein Moment, den werde ich niemals in meinem Leben vergessen, weil es so absurd einfach war, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Es war wirklich wie ein Drehbuch, wie ein Film einfach. Man denkt sich so, okay, ein Highlight nach dem anderen, so ding, 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 ding. Also das war wirklich ein Bühnenmoment, den ich nie vergessen werde. Nie. Oh, deswegen bin ich tatsächlich seitdem auch sehr vorsichtig, wenn ich mal an so Bühnenrändern entlang gehe, weil ich das schon mal miterlebt habe, dass da einer quasi einfach völlig abgesegelt ist.
Oh Gott. Ah, war das euer letzter herrlich. Auftritt zusammen, oder?
Nee, es gab noch einen anderen Keyboarder dann.
Okay.
Er hat weiter gespielt. Ich glaube, ich habe noch ein Jahr oder so habe ich dann noch gespielt.
Hart.
Ja.
Ja, sehr lustig, ehrlich gesagt, ja.
Leider schon, muss man schon sagen.
Okay. Ja, dann gehen wir zum anderen Bühnenmoment. Das war eigentlich ein Moment, der im Grunde noch vor der Bühne passiert ist, also bevor ich auf die Bühne kam. Der ist vielleicht gar nicht so spektakulär, aber trotzdem ist er mir noch in guter Erinnerung, weil es echt ein krasser Fail war. Und da ist mir eigentlich meine eigene damalige Inkompetenz auch so richtig bewusst geworden durch diesen Fail, für den ich gar nichts konnte. Ich war in der Schweiz, es war eine große Schulsozialarbeiterfachtagung, also seriöses Personal, ne? Also Leute, die sich schon mit Bildung und mit allem drum und dran auskennen, also Leute, die auch einen Anspruch haben sozusagen, ne? Und die sehr fortbildungsaffin sind und die haben schon viele Vorträge gehört. Also man hat ein bisschen eine Anspannung an der Stelle, auch wenn man wirklich gut performen will, ja? Und waren 700-800 Leute, also war auch für damalige Verhältnisse wirklich eine große Veranstaltung. Und ich war irgendwie der dritte oder vierte Referent an dem Tag, auf dieser gesamten Tagung. Und ich sitze so hinten und schaue mir das so an. Und damals, also das ist auch schon ziemlich lange her, ist bestimmt schon 10 Jahre auch her, damals war ich noch nicht so routiniert, wie ich das heute bin. Und damals war mein Vortrag, also die Firmen-Keynote, die ich sozusagen immer hatte, sehr techniklastig. Das heißt, die war im Wesentlichen auf Videos auch aufgebaut. Es waren bestimmt 7, 8, 9 wirklich geile Videos in diesem ganzen Vortrag drin, mit viel Musik und allem drum und dran. Also war sehr entertaining, weil ich früher dachte, dass man es so machen muss. Und dann ist passiert, dass ich diese Vortragsredner vor mir noch anhöre und alles läuft so dahin. Und während die auf einmal so spricht, und die ist schon gegen Ende gewesen, also waren noch so 15, 20 Minuten, ich wäre der nächste Redner gewesen, auf einmal während ihres Vortrags macht es auf einmal so. Und jeder denkt sich, was war jetzt das? Das war wie so ein Schnalzen oder ein Knall oder sowas. Und die Halle war sehr, sehr hoch. Und dann irgendwann hat man gerochen, so, irgendwie riecht es hier komisch. Und dann hat man nach oben geschaut und dann ist über diesem Beamer wie so ein kleiner Atompilz aufgestiegen tatsächlich. Das Ding ist einfach explodiert und oben an der Decke dann langsam, aber sicher abgefackelt. Okay. Das Ding hat gebrannt, im wahrsten Sinne, also wirklich gebrannt. Und jeder guckte halt so hoch und ich guckte da auch so hoch und denke mir, da brennt mein Vortrag gerade. Weil ich hatte keine Idee. Und dann geht es natürlich los, weil da habe ich mir gedacht, oh, naja, was machen wir denn jetzt? Und dann bin ich zu der Veranstalterin hingegangen und habe gesagt, wo stellen wir denn dann den Ersatzbeamer auf? Und sie gesagt, ja, wir haben keinen Ersatzbeamer. Dann habe ich gesagt, wir habt keinen Ersatzbeamer, dann haben wir auch keinen nächsten Vortrag. Ja, ja, doch, aber wir haben jetzt keinen. Und dann sind die halt doch wirklich tatsächlich noch im Vollsprint zu der Schule, die in dem gleichen Ort war, rübergelaufen, im strömenden Regen, und haben irgendwie so einen wackeligen Beamer wohl geholt und haben den dann, das war so ein altes Ding, wir haben das Ding gar nicht benutzt zum Schluss, haben den angekarrt und ich habe 20, 25 Minuten Zeit gehabt und bin durch mein ganzes Vortragsskript und habe alles rausgestrichen und habe das dann irgendwie improvisiert.
Krass.
Und das war halt, ich glaube, es war halbwegs okay, es war kein totales Desaster, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, ne? Weil es war im Endeffekt das erste Mal eine komplett freie Rede. Gut, man kann immer sagen, die Leute wissen ja nicht, was du nicht machst, aber ich wusste es halt. Ne? Und in dem Moment habe ich damals gelernt, okay, du musst so gut sein, dass du auch ohne Technik richtig gut performen kannst. Ne? Und da haben sich meine ganze Arbeit hat sich dadurch umgedreht. Ne? Also war nicht so spektakulär, aber war sehr, sehr lehrreich und war sehr, sehr krass, weil im Endeffekt musste ich in dem Moment meinen kompletten Vortrag eliminieren. Ne? Und ich muss echt sagen, da habe ich eigentlich erst das Reden gelernt, weil davor war ich eigentlich nur jemand, der sozusagen Videos zwischenmoderiert hat. Also ich war, es war wie eine, Joey Kelly macht das auch cool, der hat coole Vorträge, aber der macht praktisch wie eine Dia- und Videoshow, weil der halt einfach unglaublich tolle Fotos und tolles Videomaterial von früher, von der ganzen Kelly-Family-Zeit und von seinen ganzen Extremmarathons und was der so macht, der hat halt tolles Bildmaterial und der lässt es eigentlich fast die ganze Zeit laufen und spricht einfach seine Story dazu. Aber der hat keinen Vortrag ohne das sozusagen. Ne? Und bei mir war es fast ein bisschen ähnlich sozusagen. Ne? Bloß ich hatte keine eigenen Stories. Ne? Der Joey ist auch cool, wenn der selber erzählt, was halt sein Leben ist. Ich habe ja nur oder größtenteils nur fremde Stories erzählt. Ne? Also war eine Katastrophe. Ja.
Ja, aber lehrreich.
Sehr lehrreich, ja.
Bis zum heutigen Tage ist dir das anscheinend im Kopf geblieben, oder? Was mache ich denn, wenn die Technik nicht funktioniert?
Ja, ich bin ein absoluter Worst-Case-Planer. In allem,
Ja, krass.
Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt aufs nächste Highlight. Es wird wieder lustig wahrscheinlich, oder?
Es wird die ganze Zeit lustig tatsächlich.
Okay. Also du bist heute für die humoristischen Highlights, das finde ich gut.
Genau. Mhm. Lustigerweise auch in der Schweiz. Und zwar ein guter Freund von mir, Grüße gehen raus, vielleicht hört das sogar, der Mario. Der Mario wurde mal beim Stefan Raab Musik-Contest wurde der Dritter oder Vierter, weiß ich nicht genau. Und zwar in der Staffel, in der die Stefanie Heinzmann gewonnen hat. Und auch der Gregor Meile übrigens, der wurde dann Zweiter, glaube ich.
Ach, okay.
Genau. Und ich glaube, der Mario wurde Dritter. Ich glaube, die drei haben das dann unter sich so ausgemacht. Ich glaube ja. Und der Mario hat dann eine Tour gespielt. Und ich durfte in seiner Band spielen. Und das war sehr, sehr, war echt eine geile Musik. Nämlich, das war so Country Rock. Also es war so Elemente Pop, Rock und auch Country, weil er kommt aus dem Country, deswegen ist er da auch so weit gekommen, weil es so outstanding war. Ne, so ein junger Typ, sieht gut aus, hat immer so einen Hut auf, so wirklich so einen Cowboy-Hut und so und singt wirklich so Country-mäßig gut, einfach wie die Country-Leute halt so singen und hat das dann für viel, viel Geld, ich weiß es noch, hat er das in Hamburg dann richtig geil produzieren lassen. Haben richtig die, na, es nennt, in der Musikbranche nennt man das die Cats gespielt, also quasi die Chefs sozusagen, haben da wirklich auch auf den Aufnahmen gespielt. Und da war dann so eine kleine Tour am Start. Wir haben auch dann Vorgruppe von Raymond gespielt und so, das war ziemlich geil. Und unter anderem eben auch einen Auftritt in der Schweiz. Und es war so, dass er das quasi so bemustert hat, mit seiner neuen Platte und die wurde auch auf Pro7 und so wurde die auch richtig gepusht und dann hat er bei irgendeinem Country Festival hat er eben sich auch beworben in der Schweiz und dann sind wir da hingekommen, wir als Band, heißt auch eben Freunde von mir, die haben da auch in der Band gespielt und der Mario und dann kamen wir da rein. Und wie hat es unser Schlagzeuger damals so schön ausgedrückt? Das sind ja nur Schnurrbart-Heinzen, hat er gesagt. Und da war halt vor uns ein Soundcheck von einer anderen Band. Die haben viel zu lange gebraucht. Und das war halt so wirklich Country, wie man sich Country so vorstellt. Also so richtig so slow Country, so, ne? Also so Schrammel Country. Und halt wirklich so, so ein bisschen, so wie man sich so Country so einfach ausmalt. Und wir so, okay, krass, die spielen da auch, oder wie? Wo wir heute spielen, weil wir haben ja ein richtiges, eigentlich so ein Rock-Konzert, ne? Und da war ein Zelt voll mit, ich schätze mal, 1500, 2000 Leuten. Und dann haben wir so Soundcheck gemacht. und haben dann schon gemerkt, okay, also das, was wir da machen, ist ja ganz anders. Also das ist komplett anders, wie alles, was hier irgendwie im Umkreis auf diesem Gelände stattfindet. Und ein Freund von unserem Schlagzeuger ist mit dem Fahrrad von Berlin in die Schweiz gefahren, weil der ist so ein Extremsportler. Und der hat da das erste Mal seit der Schulzeit, hat er ihn da gesehen, weil er gelesen hat, so ja, ich spiele in der Schweiz auf dem Country Festival, ja cool, ich bin eben im Fahrrad gerade unterwegs, da komme ich auch hin. Also es war das erste Mal, dass er quasi erlebt hat, was der Schlagzeuger so live jetzt in seinem Leben so macht. Mhm. Okay, und was ist passiert? Wir kommen auf die Bühne, wohlgemerkt, der Veranstalter hat eben das Album geschickt bekommen. Mhm. Und hat auf dem Album nur vorne drauf gelesen, Finest Country Rock. Mhm. Und hat keinen einzigen Track davon angehört, sondern einfach nur, ah ja, Country, ja geil, der Typ war im Fernsehen, ja geil, okay, lass uns den nehmen. Und ich war noch nie, glaube ich, in meinem Leben auf einer Veranstaltung, wo Veranstalter, Band und Publikum weniger zusammengepasst haben als da. Und was war jetzt? Und jetzt kommt eigentlich, jetzt kommt wirklich auch ein traumatisches Erlebnis für mich und eben auch für Uli, der damals Bass gespielt hat. Den kennst du vielleicht auch noch von Voice for You, oder?
Ja, ja.
Ich glaube, der hat bei Voice for You auch mal Bass gespielt.
Ja, ja.
Und zwar war es dann so, wir haben angefangen und vor uns drapieren sich plötzlich reihenweise Menschen in Kostümen, haben sich so an den Armen,
oh mein Gott,
und wollten anfangen mit Line Dance. Kennst du Line Dance, wenn die da quasi so wandern und mit den Füßen so nach vorne und so? Mhm. Das ganze Zelt hat sich vorbereitet, dass jetzt Line Dance am Start ist.
Scheiße.
Und wir fangen halt an, 1, 2, 3, 4, und die so stehen dann immer noch so da und bewegen sich keinen Millimeter, weil sie so, wie sollen wir uns dazu bewegen, was ist denn das jetzt? Und wir spielen unser Set und plötzlich sieht man so vorne den Mario am Bühnenrand knien und mit dem Veranstalter, während wir unseren ersten Song spielen, mit dem Veranstalter diskutieren, lautstark, auch diesmal ohne Mikrofon. Und dann der Mario so, nein, das, wir haben nichts anderes, wir können nur das, wir haben unser Programm, ich habe dir das geschickt und so, wir können jetzt nicht einfach aufhören und so. Und dann so, ja, kurz mit uns diskutiert so, Jungs, wir müssen irgendwie, vielleicht dann spielen wir den vierten Song jetzt als zweites, weil der ist vielleicht ein bisschen ruhiger und so, ja, lass uns dann irgendwie, ja, müssen wir erstmal zu Ende spielen jetzt. Okay, alles klar, zweiter Song. Plötzlich, wir spielen und spielen und spielen und irgendwie das fühlt, hat sich schon so komisch angefühlt, so, die Leute setzen sich alle wieder hin und ratschen, unterhalten sich plötzlich. Wir so, hä? Moment, Mario geht von der Bühne und hört sich das an. Draußen einfach aus. Ist der Veranstalter zu dem Tontechniker gegangen, hat über die Schulter von dem Tontechniker gelangt und hat das Mischpult einfach ausgeschalten.
Boah.
Beim zweiten Song, wir sind irgendwie, keine Ahnung, 1000 Stunden in die Schweiz gefahren, haben viel zu wenig Soundcheck gehabt, weil die vor uns so lange gebraucht haben.
Ja.
Und das war ein Ende des Liedes. Wir haben 1,5 Songs gespielt und das war das Erste, was der Freund von unserem Schlagzeuger gesehen hat. Ah ja, okay, das macht der also jetzt sozusagen.
Oh mein Gott.
Und das war wirklich, das war das Bitterste ever, dass einfach ausgeschalten wurde draußen. Nee, ich drehe euch jetzt den Hahn ab, weil das funktioniert hier so in der Konstellation gar nicht.
Krass.
Das war echt ein unfassbar krasser Moment.
Boah.
Also quasi im Prinzip wegen 6 Minuten sozusagen am Ende.
Habt
auf
ihr
der Bühne.
Habt ihr eure Gage gekriegt?
Ja?
Ja.
Ja?
Also so viel Anstand hat er dann doch noch gehabt.
Ich glaube, der Mario hat uns dann bezahlt einfach.
Oh,
ja,
okay.
Genau.
Krass, mein Gott. Boah, wie bitter.
Und dann von der Bühne zu gehen, durch die ganzen Line-Dancer durch, so, ja, okay, gut, das war jetzt eher, und die haben uns natürlich angeschaut, so, also, Unverschämtheit, so nach dem Motto, wir waren schon bereit und,
ja,
ne, und das ganze Zelt wollte tanzen.
Ja, hart, hart. Aber da muss ich sagen, also ich glaube, das, also das hat sich bestimmt fürchterlich angefühlt, Für mich, glaube ich, fühlt sich in der Vorstellung fast noch fürchterlicher an, weil ich halt eben sozusagen Einzelsportler wieder bin auf der Bühne und man ist trotzdem vielleicht so ein bisschen im Schutz der Gruppe an der Stelle.
Ja, ja, wohl wahr.
Aber ja, wenn man dann trotzdem brutal bitter. Boah, krass.
Ja. Und das war wirklich ein Trauma. Also der Uli, der erzählt heute noch davon, dass er in seinem Leben jetzt, als er 7 Jahre Bass studiert hat in Köln, dass er mit allem gerechnet hat, aber nicht mit dem, dass er mal irgendwo spielt, wo der Veranstalter einfach die Anlage ausschaltet. Mhm. Also das ist quasi Worst Case, was man sich als Musiker nur vorstellen kann, sozusagen.
Boah, echt schlimm, ja.
Wahnsinn. Das war echt krass.
Ja, okay. Apropos schlimm, genau. Kann ich gleich ein anderes Erlebnis beisteuern. War auch sehr unangenehm. Man könnte allein aus Schulveranstaltungen, die ich ja auch viel gemacht habe, eine eigene Folge wahrscheinlich fast machen. In Schulen passieren halt so viele Unvorhersehbarkeiten, weil halt Schüler einfach Schüler sind. Die haben halt nicht diese klassische Moraletikette, die halt ein Erwachsener hat, wo du halt, wenn du nicht gut bist oder so, oder wenn es langweilig ist oder so, dann bleiben die halt sitzen. Ne? Geht schon vorbei in die Stunde. In der Schule schlecht bist und so weiter, oder die dich zumindest als schlecht empfinden, dann die fackeln dich halt nach 5 Minuten, fackeln die Turnhalle ab, in der du sitzt. Ne? Und genau so war es dort indirekt auch, aber ein bisschen anders, weil, also man muss sich vorstellen, in Schulen habe ich nicht eine tolle Location und mit super Bühnenlicht und das, was viele Leute jetzt vielleicht kennen, sondern es ist halt wirklich eine Turnhalle und manchmal bestuhlen die nicht mal. Also jedenfalls war es früher so. Heute haben wir natürlich knallharte Kriterien und mittlerweile gehe ich auch fast nicht mehr an die Schulen. Mhm. Aber früher war man halt einfach froh, wenn man einen Auftritt hatte sozusagen. Mhm. Und war eben auch so ein Setting und es war eine große Veranstaltung, waren auch über 1000 Schüler. Und zwar aus allen, logischerweise aus allen Klassen, also eine große Schule auch. Also das heißt, 5. bis so, ich glaube, 12. Klasse war das, also riesen Range, war ein Gymnasium auch. Und die sitzen sozusagen primär, bis auf ein paar Einzelne, die irgendwie einen Stuhl an der Seite hatten, sitzen praktisch über 1000 Leute vor dir auf dem Boden, was grundsätzlich schon mal schlecht ist für Bequemlichkeit und Ruhe im Raum und so weiter. Und ich mache diesen Vortrag und die waren aber relativ still und relativ ruhig und relativ konzentriert und plötzlich mitten in diesem Vortrag an einer ruhigen Stelle, wo ich eine persönliche Geschichte erzähle, die eigentlich auch ein bisschen ans Herz geht, alles ist wirklich komplett ruhig und in diesem Moment steht ziemlich im Zentrum von dem ganzen Raum einer auf, auch einer von den Älteren, steht auf und macht im Raum einen Hitlergruß.
Okay, wow.
Er stand, und zwar jetzt nicht irgendwie so kurz, sondern er stand da 5 Sekunden mindestens für alle sichtbar mitten im Raum und macht einen Hitlergruß in Richtung der Bühne. Und ich spreche dann ja so weiter und du versuchst es ja in der ersten Sekunde, versuchst ja, das kennst du von der Bühne ja selber auch, man versucht ja Störfaktoren zu ignorieren. Ja, also ich meine, da gibt es ja alles Mögliche, was passieren kann und wenn man auf alles reagiert, was da so ist, dann kannst du überhaupt nichts machen sozusagen. Das heißt, ich rede einfach weiter und schaue den aber währenddessen sozusagen an und in dem Moment, Gott sei Dank war es ja nicht der erste Vortrag in meinem Leben, das heißt, du spulst dir dein Programm einfach ab und du bist ja in der Geschichte, die du schon 100 Mal erzählt hast und so weiter, das heißt, es kann sozusagen weiterlaufen und in meinem Kopf entsteht praktisch eine zweite Spur, eine zweite Tonspur neben mir und ich überlege mir, was machen wir jetzt mit dem? Sag ich dir jetzt was dazu? Oder? Und dann kommt natürlich, da kommen verschiedene Stimmen plötzlich, die mitsprechen, so einfach ignorieren, gar keine Energie drauf, ja, einfach weitersprechen. Und dann kommt aber die nächste Stimme, die sagt, also von diesen über 1000 Schülern, also circa 500 haben ihn gesehen. Das kannst du jetzt nicht ignorieren, weil, was denken
Sie? Vor
allem
das kannst du nicht ignorieren.
Vor allem das, ja. Und dann haben wir auch gedacht, ne, also vor allem, ja gut, aber dieser Move, ne, also das will ich nicht ignorieren. Und dann habe ich irgendwann, und der hatte sich schon wieder gesetzt, ne? Und ich habe bestimmt.
Hat er auch was gesagt? Hat er was gerufen oder?
Gar nichts.
Einfach nur okay.
Komplett still.
Still.
Okay. Komplett still. Und ich habe bestimmt eine Minute weitergesprochen und habe es ignoriert. Und dann irgendwann habe ich mitten unterm Satz aufgehört. Und ich habe immer Ersatzmikros in Schulen neben mir liegen, weil die halt technisch instabil sind sozusagen. Mhm. Die haben ja keine professionellen Anlagen, so wie du das oft in Firmen oder bei sonstigen Großevents hast. Und da habe ich immer neben meinem Headset sozusagen, habe ich dann so ein, zwei Ersatzhandmikros praktisch, wenn da irgendwas wäre. Zum Glück. Und dann bin ich da hingegangen zu diesem Handmikro und habe das genommen, habe das eingeschaltet und bin runtergegangen, bin durch diese Schüler durchgegangen und bin zu diesem Typen, den ich da gesehen habe, Gott sei Dank hatte der was Knallrotes an, dass ich den noch erkennen konnte, aber es waren ja echt ziemlich viele Leute, und bin da durch, das hat erstmal schon wieder irgendwie 2 Minuten gedauert, bis man da durchstarkst und so weiter, eine riesen Unruhe natürlich, und alle waren natürlich super gespannt, und was ist jetzt, und dann geht es natürlich los.
Und knallt der ihm jetzt eine?
Genau. Und der Typ, der saß da, und der wurde halt also gefühlt blass, und der wollte dann gehen. Der wollte es weggehen, weil er schon merkte, dass ich ihn ja anschaue. Und dann ist er von den Jungs neben sich festgehalten worden und sagte, nee, jetzt bleib und so weiter. Und die haben den da eigentlich fast ein bisschen reingeritten. Die waren ja total sensationsgeil. Und dann habe ich angefangen zu reden, habe gesagt, es ist ja wichtig, dass ihr jetzt meine Geschichte gehört habt. Und jetzt wollen wir doch mal eine Geschichte von einem Schüler hier hören, der offensichtlich auch was Interessantes zu sagen hat. Mhm. Gebt dem das Mikro und sagt zu dem, wie ist denn dein Name? Ja, und da hat er seinen Namen gesagt und der saß da. Und dann habe ich gesagt, willst du mir oder uns irgendwas sagen? Und da hat er halt nicht gesprochen. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, aber momentan, also vor einer Minute warst du ja noch recht, recht mutig. Du hast ja offensichtlich was zu sagen. Und da hat er halt einfach nicht gesprochen. Da habe ich gesagt, weißt du, das ist ja schon ziemlich peinlich, sich da hinzustellen und irgendwie so eine komische Sache zu machen und jetzt einfach nicht zu reden. Da habe ich gesagt, traust du dich denn jetzt nicht zu reden oder war das eine Show oder brauchst du ein bisschen Aufmerksamkeit? Und da habe ich den halt versucht, ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Mhm. Und der hat es verweigert an der Stelle dann auch. Ne? Der hat dann aufs Mikro hingelegt und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt mit dem? Ich hätte den halt gern rhetorisch ein bisschen gekitzelt. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir sprechen jetzt miteinander und ich mache nicht das, was ich ja eigentlich machen wollte, und wir reden mal über das, was du jetzt gemacht hast, und reden mal argumentativ darüber, inhaltlich, was da dahinter steckt, dann können hier alle was lernen. Oder du verlässt jetzt hier diesen Saal, vor allem, weil das, was du hier machst, ist nicht Teil von meinem Vortrag. Also entweder wir sprechen jetzt miteinander, dann bist du hier. Oder wir sprechen nicht miteinander, dann bist du draußen. Mhm. Hat nicht gesprochen und ist aber auch nicht aufgestanden und gegangen. Und dann sind schon 2 Lehrer von der Seite gekommen, die den wahrscheinlich mitnehmen wollten, und die habe ich dann weggepfiffen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt mit dem aus. Dann habe ich mir gedacht, egal wie lange das dauert. Dann bist du am Point of No Return. Ich glaube, ich hatte einen Puls von 190 gefühlt. Ne? Und alle schauen ja auf dich. Ne? Und es war völlig ruhig plötzlich dann auch da drin. Ne? Mhm. Und dann hatte ich mit dem wirklich so ein Beef, mehr oder weniger. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn du nicht freiwillig gehst, sorge ich dafür, dass du jetzt gehst. Mhm. Ich werde dich aus dieser Halle rausbringen. Ich habe den richtig angegriffen, sozusagen verbal. Ne? Und ich wäre echt, Adrian, ich sag's dir, ich wäre bereit gewesen, ich hätte mich mit dem geprügelt in dieser Halle da drin. Es wäre mega peinlich gewesen, aber ich war an einem Punkt, ich war so sauer in dem Moment, auch weil ich mir gedacht habe, was bist du denn für ein kleines Schloch? So, und dann nach einer Zeit, ich habe den so in die Enge gedrängt, sozusagen verbal, dass der dann irgendwann so Angst gekriegt hat, der war so verzweifelt, der hatte selber so viel Stress, wir hatten beide Stress, aber der hatte so viel Stress, dass er dann aufgestanden ist und gegangen ist. Mhm. Und die ganze Halle hat angefangen zu applaudieren, sozusagen. Mhm. Aber es war praktisch eben, also es war erst ein Lachen und dann applaudieren, sozusagen. Und dann am übernächsten Tag habe ich einen Anruf vom Rektor bekommen. War natürlich Gesprächsthema des Tages. Und der Rektor hat dann gesagt, dass das wahrscheinlich der beste Move war, der möglich war an der Stelle, weil dieser Typ anscheinend so eine Art, ne, also auch in Schulen gibt es ja Clans mehr oder weniger, ne, also Gruppen, ganze Gangs. Und das war anscheinend einer von den absoluten Chefs sozusagen, der auch viele von den Kleineren mehr oder weniger unterdrückt hat schon. Mhm. Und eben sehr ausländerfeindlich, wie er ja gezeigt hat. Mhm. Und der hat anscheinend durch diesen Move, dass er da eingeknickt ist, den kompletten Respekt vor seiner ganzen Gefolgschaft sozusagen verloren. Der Typ war komplett eliminiert an der Stelle auch. Ne? Also muss der Teufel los gewesen sein an der Schule danach. Ne? Aber da muss ich sagen, das war die kniffligste und heißeste Situation, die ich jemals irgendwo hatte, weil das war praktisch eine direkte, harte Auseinandersetzung, die fast körperlich geworden wäre. Also ich würde es heute, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen anders lösen. Aber grundsätzlich war es richtig gemacht. Ne?
Wow.
Ja, ganz krass.
Ja. Ja, es könnte lebensverändernd für ihn, für alle gewesen sein. Ne?
Ich habe mir schon mal gedacht, weil das ja eben auch schon eine Zeit her ist, da ich ja vor einigen Jahren doch auch mit Morddrohungen auch zu kämpfen hatte. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte, die habe ich hier, glaube ich, auch noch nie erzählt. Können wir auch irgendwann mal machen. Ich habe mal Morddrohungen gekriegt, auch wirklich postalisch. Und das kam kam ja aus dem rechtsradikalen Netzwerk. Und da habe ich mir schon mal gedacht, vielleicht ist das Karma, das ich da auch bekommen habe. Ne? Also entweder kam das tatsächlich daher oder, klar, Chance ist 1 zu 10.000 wahrscheinlich. Aber das sind dann so Gedanken, die einem dann kommen.
Klar. Ja. Ja, okay, das ist natürlich echt
hart.
Brenzlig.
Sehr brenzlig, ja.
Wow, krass.
Ja. Hätte auch heftig kippen können, also wenn der stärkere Kumpels gehabt hätte, stell dir vor, da stehen 5 auf.
Klar.
Und ich meine, die waren, wie gesagt, 12. Klasse, es sind ja keine Kinder mehr in dem Sinn, ne? Die sind alle 17, 18 auch schon. Mhm. Also könnte, gerade in der heutigen Zeit, ne, weißt du nicht, was da teilweise los ist, könnte auch eskalieren, ne?
Ja.
Ah, heiße Nummer.
Ja, krass. Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich. Soll ich meine letzte Geschichte erzählen?
Ja, erzähl mal.
Die kennst du auch?
Oh mein Gott.
Und zwar hat bei mir das Telefon geklingelt und dann war plötzlich ein Mann dran, der gesagt hat, ja, ich habe deine Nummer bekommen von XY und es geht darum, wir sind hier gerade bei einer Fernsehshow in den Proben. Und zwar geht es um Joko und Klaas Fernsehshow. Und da ist es jetzt so, dass ein Sänger ausgefallen ist. Und wir haben deine Nummer bekommen und haben uns gedacht, vielleicht hättest du Lust, spontan da einzuspringen. Ich so, ja klar, was geht's genau? Ja, es geht darum, dass man quasi einfach a cappella singt, aber das erklären wir dir dann einfach, wenn du dann da bist. Ich so, okay, ja, wann wäre denn das? Naja, also morgen haben wir noch eine Probe und dann ist quasi abends die Aufzeichnung. Ich so, okay, ja, ich, klar, okay, komme ich vorbei, mache ich. Das hört sich mit Sicherheit nach Fun an, bei Joko und Klaas. Ja, du bist dann Teil eines Spiels dort. Ich so, okay, alles klar, gut, mache ich. Dann bin ich da hingekommen und dann bin ich da in so einen Musiksaal rein, in den Bavaria Filmstudios in München. Und da war dann schon eben alles voll mit Musikern, ein Pianist. Der war auch dann so derjenige, der mich angerufen hat und der Director sozusagen. Und dann eben andere Sänger noch. Dann so, also pass auf, es geht um Folgendes. Es geht um ein Spiel, das heißt Songtausch. Und es geht darum, dass du quasi eine Phrase eines Songs zugewiesen bekommst. Und diese Phase spulst du quasi ab wie so ein Sampler. Immer wenn du aufgerufen wirst, musst du diese Phase singen. Also es könnte zum Beispiel sein, let it be. Okay, das ist jetzt quasi eine Phase, die ich singen muss. Und egal wo du stehst, egal was der vor dir gemacht hat, der nach dir, du singst immer nur diese Phase. Und du kennst ja den Song zum Beispiel, let it be, ne? Mhm. Und wenn, egal was vor dir passiert ist und was nach dir passiert, du spielst einfach nur diese Phase ab oder singst diese Phase. A cappella. Mhm. Heißt, du kriegst dann einen Ton aufs Ohr und singst dann immer einfach quasi diese eine Phrase. Ich so, okay, cool. Ja, lass uns ausprobieren. Und es waren irgendwie 5 Songs, unter anderem Umbrella von Rihanna. Mhm. Und der ist schon so ein bisschen tricky, vocal-technisch auch, auch lyrics-technisch ganz schön tricky, vor allem wenn man ihn jetzt nur so halb gar aus dem Radio kennt und nie so richtig ausgecheckt hat, dann ist es schon okay, das muss ich mir jetzt auch erstmal merken, was ich dann da genau singen soll. Okay, krass. Naja, gut, eine Sache kommt noch hinzu, weil wir sind ja bei Joko und Klaas. Und zwar habt ihr quasi alle Kostüme an. Ich so, okay. Genau, und du bist das überfahrene Eichhörnchen. Ich so, okay. Ja, und du hast da so ein Kostüm an. Und wir hatten gestern das auch schon mal in der Kostümprobe. Und gut, also ehrlich gesagt, das war auch der Grund, warum der andere Sänger da jetzt keine Lust mehr drauf hat. Also ich, Moment mal ganz kurz, das heißt keine Lust mehr drauf? Du hast ja am Telefon gesagt, der fällt aus. Ja, ja, er fällt ja auch aus, weil er keine Lust mehr hat. Nicht so, ach so, okay, aha, okay. Also es heißt quasi, es war vor mir schon jemand in diesem Kostüm, dem es dann so blöd war, dass ihr mich dann angerufen habt, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, also wenn du es so sagen möchtest, ja, aber du hast ja gesagt, du machst es nicht so. Okay, ja gut, es wäre vielleicht ein Punkt gewesen, den hätte man am Telefon erwähnen können. Aber gut, jetzt bin ich mal hier und heute Abend ist ja Aufzeichnung, ne? Dementsprechend gut, ne? Also so Chaka mache ich, ne? Alles klar, wie du mit deinem blutenden Arm, Joko, deine Ärmel hochgekrempelt und mache ich jetzt alles klar, gut. Dann, ob ich nicht schon genug zu tun gehabt hätte in meinem Kopf mit Text lernen und dann welche Phrase habe ich denn eigentlich und mit Ton hören und so weiter. Okay, dann gab es dann auch noch plötzlich eine Generalprobe im Studio. Und dann habe ich das erste Mal dieses Kostüm angehabt. Und das kannst du dir vorstellen, wie in der Sportveranstaltung so ein Maskottchen. Heißt mit so einem Anzug, mit Handschuhen und mit so einem riesen Kopf auf.
Krass. 700 Grad und 50 Kilo.
Exakt, ganz genau. Nur im Unterhemd und in der Unterhose und dann da reinschlüpfen. Und das Mikrofon musste ich mir immer vorne durch den Mund reinschieben. Also quasi durch den Mund von diesem Maskottchen. Und musste dann da quasi reinsingen und habe nur so ganz kleine Schlitze gehabt, durch die ich irgendwas gesehen habe und wir mussten ja auf diese Bühne laufen. Und es war ein Fernsehstudio mit Joko und Klaas, es war Nico Santos war da, wer war noch da, waren halt lauter so Gäste da, die da auch mitgespielt haben bei dem Spiel, sozusagen. Gegen Joko, genau, das Spiel heißt irgendwie Die Welt gegen Joko und Klaas oder irgendwie sowas hieß dieses Format. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, okay, also mir laufen da schon richtig die Schweißperlen runter, weil das ist schon saunaartig da drin. Außerdem Luft kriege ich keine, sehen tue ich nichts und hören tue ich eigentlich auch nichts. Okay, alles klar. Egal wie, ich muss da jetzt irgendwie durch, das hilft nichts. Und kurz vorab, es gibt diese Sendung noch auf YouTube zu sehen.
Geil, falls das wäre genau meine Frage gewesen. Können wir die verlinken?
Ja, selbstverständlich. Das kann man sehr, sehr gut dann auch noch hören.
Geil.
Und dann sind wir da reingelaufen. Dann war quasi Aufzeichnung. Na, also so, okay, los geht's und jetzt reingehen. Und dann gehen wir da so rein. Und ich habe dann gemerkt, dass mir mein Ohrhörer im Ohr durch das Aufsetzen von diesem komischen Helm da, ist mir das alles so verrutscht, dass ich gar nichts mehr gehört habe. Ich habe dann einfach immer nur so wirklich hilflos durch die Gegend geblickt. Ich konnte jetzt nicht sagen, Entschuldigung, ich höre nichts, sondern ich bin dann einfach da reingelaufen und habe dann einfach nur gebetet, bitte, 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 lass es irgendwie gut gehen. Ich war alleine vom Adrenalin, war ich schon so im Stress. Ich war so verschwitzt. Ich habe nichts gehört. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Und dann sollte es passieren, was passieren sollte, dann war es irgendwie so, der vor mir hat gesungen, der neben mir hat gesungen, dann wäre ich dran gekommen, kam einfach nichts. Ich weiß den Text nicht mehr, ich weiß gar nichts mehr, ich falle jetzt dann auch gleich um. Habe ich dann übers Mikro gesagt, ich weiß nichts mehr, ich weiß es einfach nicht mehr.
Oh Gott, wie scheiße.
Dann ist diese Sendung wegen mir unterbrochen worden. Dann haben die mir diesen Helm abgesetzt. Das ganze Publikum hat dann gesehen, wer das ist.
Oh mein Gott.
Ich sitze da so. Nico Santos kam auf mich zu, hat mir ein Wasser gebracht. Joko und Klaas kamen auf mich zu und haben beide gesagt: So, hey, Digga, sorry, das ist echt nicht cool. Fuck, es tut uns echt voll leid, dass du das jetzt irgendwie so voll leiden muss. Das ist echt, kriegst du es irgendwie noch hin oder wie sollen wir es machen? Ich sage, du, ich muss jetzt einfach mal ganz kurz sowas Ähnliches wie Sauerstoff einatmen, dann geht's schon wieder, habe ich gesagt. Ne? Dann Applaus im Studio, yay und so. Und dann haben wir weitergemacht und habe ich es auch wirklich hinbekommen, das dann zu Ende zu singen. Und die haben das im Schnitt dann auch so gemacht, dass man es eigentlich auch nicht merkt, ehrlich gesagt. Aha. Aber dieser Moment, Alter. Ich bin jetzt dran, ich weiß, alle Kameras im Studio laufen, Red Light, Nico Santos, Joko, Klaas, alle sind am Start. Ach, dann hier der Gätchen, Steven Gätchen als Moderator. Und ich stecke dieses fucking Mikrofon durch dieses doofe Atemloch und sage einfach nur, ich weiß gerade den Text nicht mehr, ich weiß gar nichts mehr. Ich falle jetzt dann, glaube ich, auch gleich um. Krass. Und dann alles, okay, break, break, break. Und dann sind sie echt hergekommen, haben mir das in den Helm abgerissen. Und dann in diese Leute, in diese Gesichter zu gucken. Und dann sehen die mich da so mit diesem überfahrenen Eichhörnchenkostüm. Und alle haben nur noch Mitleid mit mir. Alle so, oh Gott, der arme Kerl und so. Und dann habe ich Nachrichten bekommen. Hey, ich war da auch im Studio. Ich habe dich gesehen und so. Es war ja voll, oh Gott, du armer Kerl und so. Und ich so, ja.
Oh Gott, das ist aber wirklich zu Mitleid haben.
Also eine Primetime Pro7-Sendung habe ich quasi einfach unterbrochen. Also das heißt, ich war einfach derjenige, der dann gesagt hat, stopp, wir müssen das jetzt ganz kurz mal unterbrechen.
Ja, aber es ist ja ein Glück, dass das nicht live war, ne?
Genau, ja, das war totales Glück.
Wenn das noch gewesen wäre, ne?
Alter.
Mein Gott.
Ja, voll.
Boah, krass.
Und es war aber dann trotzdem cool, weil ich habe den Klaas dann irgendwann mal wieder getroffen und habe gesagt, kannst du dich ans Eichhörnchen erinnern? Er so, ach krass. Also das heißt, er kennt mich dann aufgrund dessen noch. Ja, ich weiß das noch, hat er gesagt. Ich weiß es noch. Also das war echt so ein krasser Moment einfach. Wir können das gerne in den Shownotes verlinken. Also das war wirklich ein Moment von, okay, crazy. Und ich habe da auch viele tolle Musiker kennengelernt, die alle ausnahmslos geile Sänger waren da dort. Und die haben auch alle gesagt, du hattest den härtesten Job an diesem Abend. Also mit Abstand. Das ist echt krass. Und echt cool, wie du es gelöst hast. Danke dir dafür, dass du da so einfach für dich eingestanden bist. Also ich habe da so viel Support und Liebe bekommen dann auch. Nicht so, oh Gott, das heißt ja voll verschissen jetzt hier. Na, ja, sondern einfach so.
Was man nicht alles macht für ein bisschen Geld und Anerkennung und so.
Ja, das, ja, voll. Das ist echt, das war eine krasse Nummer.
Krass.
Und ja, das war eine Geschichte, die werde ich in meinem Leben niemals vergessen. Niemals.
Ja, so kriegt man seine Traumata, ne? Wir sind ja eigentlich auf die Folge auch gekommen, weil, also ich habe ja auch so ein Traumata wegen. Es war ja auch kein Bühnenmoment, doch, es war eigentlich schon ein Bühnenmoment, ne? Aber es war ja einfach auch, ich habe ja bis heute irgendwie Schiss bei den Seminaren, auch wenn ich weiß, es sind so und so viele Tickets verkauft, ich habe immer Angst, dass keiner kommt. Und das geht halt bei mir auch auf diesen Moment zurück, wo ich mal einen Vortrag damals hatte, der nicht von mir organisiert wurde, es war ein öffentlicher Vortrag und es war in einem Kinosaal und in diesem Kinosaal, es waren, ich weiß es nicht mehr, wie viele, aber es waren über 200 Plätze. Ich glaube, es waren deutlich mehr als 200 Plätze.
Und, so eine geile Story, ich kenne sie schon.
Ja, genau. Und das hat der damalige Regionalfernsehsender hat das sozusagen organisiert. Wir hatten davor auch schon mal eine andere Veranstaltung, da hat alles gut geklappt und da haben die dann die Werbung gemacht und ich habe das praktisch alles abgegeben an die. Und dann fand es eben in diesem Kinosaal statt und ne, der Vortrag sollte irgendwie um 19 Uhr sein. Ich bin dort und wie gesagt, Kinosaal, lass es 250 Stühle gewesen sein, ne? War der größte Kinosaal in diesem ganzen Kino. Und dann habe ich mich oben in diesem Vorführraum, wo ja eigentlich der Projektor ist, wo die Filme abgespielt werden und die ganze Technik sozusagen steht, da habe ich mich dann umgezogen und so weiter und so fort. Und ja, so 5 Minuten, bevor man halt dann anfängt, habe ich dann, kurz bevor ich runtergegangen bin, habe ich halt nochmal durch das Fenster runtergeschaut, wo du ja dann in den Kinosaal reinschaust. Und dann saßen da halt irgendwie 5 Leute. Da habe ich gedacht, ja, sag mal, jetzt ist es 6:55, warum schicken die denn die Leute jetzt nicht in den Raum rein? Ne? Ich meine, es wird ja Zeit, dann haben wir schon wieder einen Zeitdelay, fangen wieder zu spät an und so weiter. Dann bin ich da schon runter, war schon so ein bisschen geladen, so nach dem Motto, wie unprofessionell sind die eigentlich, dass die da die Leute nicht reinschicken. Und dann gehe ich runter und dann war ja mein Bücherstand und natürlich eben auch der Ticketcounter von diesem Regionalsender, der da die Leute einchecken soll. Dann stand halt einfach mal niemand außer einer damaligen guten Freundin, die mich so ein bisschen unterstützt hat beim Bücherverkauf, es war halt einfach niemand da. Niemand. Und dann bin ich zu diesem Typen vom Regionalfernsehen hingegangen, der den Einlass gemacht hat, habe ich gesagt, du, wo sind denn die Leute? Der war schweißgebadet, der war fix und fertig. Er hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Dann hat er so wild rumgefuhrwerkt in seinen ganzen Papieren. Ja, ich habe doch hier die ganzen Anmeldungen. Habe ich gesagt, ihr habt doch gesagt, ihr habt da mindestens 170 oder 180 Tickets verkauft und den Rest Abendkasse oder irgendwie so. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich ja alles hier. Und dann habe ich mir das angeschaut. Und dann waren das halt, der hatte eine Facebook-Gruppe damals gemacht und da kann man ja zu Veranstaltungen einladen. Mhm. Und da hat er halt die Leute eingeladen. Und da haben halt tatsächlich 150, 160 Leute haben halt da dann auf Zusage geklickt. Aber die haben kein Ticket gekauft, es war null verbindlich. Ne? Also noch unverbindlicher geht es gar nicht sozusagen. Ne? So, und es waren am Ende des Tages, es kam noch ein einziger, es waren halt 6 Leute in diesem Saal. 6 in einem Raum von 250 Plätzen. Und der hat dann auch gesagt, ja komm, ich gehe da jetzt rein und ich sage das ab, wie auch immer, dir geht es nicht gut oder so. Ich habe gesagt, nee. Die sind gekommen und ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Dann bin ich da rein und ich habe mich gefühlt wie eine, ja, weiß ich nicht, wie Jesus am Karfreitag wahrscheinlich gefühlt, so wird der Stromberg sagen. Ne?
Genau.
Aber ich habe diesen Vortrag durchgezogen. Das Schlimme ist, der war mit Pause auch noch. In der Pause sollen ja die Leute dann raus zum Bücherstand gehen. Oh, traurig. Aber ich glaube, es haben 3 Leute Bücher gekauft. Also eigentlich 50%-Quote, so gut war es
nicht. Crazy Conversion.
Aber es war dramatisch. Ich habe dann auch einen guten Kollegen, einen damaligen eigentlich beruflichen Mentor angerufen und habe geheult am Telefon, habe ich gesagt, stell dir vor, es sind nur 6 Leute gekommen, keine Sau will mich hören, keiner interessiert sich für mich. Der hat sich halt totgelacht. Ne? Aber das habe ich bis heute, ne? Es hat gut funktioniert trotzdem, also ich habe gut performt, aber es hat mich alles gekostet, ich bin völlig zusammengebrochen danach. Ne? Es war so schlimm und das, bis heute habe ich ein bisschen dieses Trauma. Ne? Ganz, ganz schlimm.
Ja, ich glaube, alle, die irgendwie vor Publikum sprechen, haben, glaube ich, auch mal irgendwann diesen Gedanken gehabt, was ist, wenn niemand kommt?
Ja. Oder wenn die Leute gehen würden. Ne? Das wäre auch
oder schlimm. Wenn sie gehen.
Stimmt. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Das habe ich nie gehabt. Aber das ist schon schlimm. Ja. Nicht kommen oder nicht bleiben. Ne?
Ja, genau.
Hattest du das mal, dass Leute gegangen sind?
Ja gut, ich habe natürlich schon öfter mal auf Veranstaltungen gespielt, wo halt so Laufpublikum war, ne? Wo man halt quasi auf großen Festivals mal gespielt hat und dann gehen die Leute von einer Bühne zur anderen oder sowas, sowas schon. Aber dass jetzt jemand quasi im Konzert war und dann aufgestanden ist und gegangen ist, das ist mir jetzt Gott sei Dank auch noch nicht passiert.
Ich hatte es mal bei einer Schülerveranstaltung auch, es war so eine Großveranstaltung, wo mehrere Schulen anwesend waren, aus verschiedenen Orten und da gab es so eine Art Tagungsprogramm und dann mussten irgendwie 3-4 Klassen, es waren auch über 1000 Schüler und da mussten irgendwie dann 3-4 Klassen mussten halt zum Bus, weil die halt irgendwie von weiter her kommen und ihr Bus ging einfach früher und ich war halt mitten im Vortrag und stehen halt da trotzdem irgendwie von 1000 Leuten, stehen halt einfach einmal 100, 150 auf und gehen raus, ne? Also ich wusste schon, dass das mit Sicherheit jetzt nicht wegen mir ist und so weiter, aber trotzdem, das ist schon auch ein krasses Gefühl, ne?
Auch krass, ja. Wow, auch krass. Du kennst The Voice for You, kennst du ja noch, ne? Und wir mussten, ein einziges Mal ein Konzert abbrechen und das hat die Gine damals so gut gemacht und zwar deshalb, weil wir haben ja damals wirklich so Candlelight Concerts gemacht mit Welthits bei Kerzenschein und einfach wirklich so ein unvergesslicher Abend zu zweit mit Freunden oder einfach in Liebe. Und in der ersten Reihe saß ein Pärchen, die haben sich lautstark während des Konzertes gestritten.
Echt?
Ja, weil der Mann vielleicht nicht mit wollte oder wie auch immer oder zu was für einer Scheiße schleppst du mich hier mit und so, das ist alles so seicht und es sind ja Balladen und was soll denn das? Und dann ist er aufgestanden und hat seine Hand erhoben gegen seine Frau.
Was?
Vor allen Leuten, einfach so ausgeholt. Und dann hat die Gine gesagt, stopp, das reicht jetzt. Und dann hat die Gine eben auch ihn quasi wirklich des Raumes des verwiesen, der wurde dann auch rausgebracht und die Frau hat dann alleine dieses Konzert weiter angehört.
Boah, oh mein Gott.
Das war auch ein crazy Moment.
Hart. Boah.
Und da hat die Gine sehr, sehr gut reagiert. so stopp, 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 stopp. Und von uns hat es auch tatsächlich nicht jeder gesehen, sondern das war sehr weit vorne. Ne? Und wenn man dann hinten steht, sieht man die erste Reihe manchmal vielleicht auch gar nicht. Und dann so, hä, was ist denn jetzt los? Und so, also was hier gerade passiert, geht gar nicht. Und wir so, hä? Ist es jetzt auch wieder so ein Moment, wo wir was Falsches gespielt haben? Ich habe gar nichts gehört, so nach dem Motto. Ne? Nee, also hier in der ersten Reihe wurde gerade, und dann hat sie das einfach nochmal wiederholt, wurde gerade die Hand erhoben von einem Mann gegen seine Frau und das dulden wir hier nicht. Raus hier. Und es war richtig stark.
Mm, cool.
Genau. Mhm. Gina hast du auch noch kennengelernt,
ja, ja.
Oder?
Ja.
Ja, voll.
War auch richtig gut.
Ja, voll. Das war auch noch ein krasser Bühnenmoment, der mir jetzt gerade so eingefallen ist.
Ja, ist irre, gell? Was man auf Bühnen so erlebt.
Voll.
War richtig witzig.
Ja, es hat Spaß gemacht, auch da nochmal reinzugehen in alles. Echt mega. Mega. Danke dir für diesen wundervollen Rückblick. Das hat echt Freude gemacht und wer möchte, kann sich auf YouTube das gerne nochmal angucken.
Genau,
wir packen es in die Show Notes.
Genau. Mega. Super, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Das war mal ganz anders heute.
Das stimmt.
Sehr geil.
Beim nächsten Mal werden wir wieder seriös.
Richtig, ja. Da reden wir dann wieder über die ernsten Themen.
Okay.
Also,
mach's
bis
gut.
Dann.
Bis dann.
Du auch. Tschüss.
Ciao.
Da sind wir wieder zurück aus dem Soul Talk mit Steffen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn sie dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte und wenn vor allem auch alle anderen Podcast-Folgen, die du vielleicht bisher gehört hast, dein Leben bereichern, dass es für dich gut investierte Zeit ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Podcast jetzt einfach direkt eine 5-Sterne-Bewertung schenkst. Vielleicht auch mit ein paar Zeilen dazu, was der Podcast mit dir macht, was er für dich bewirkt. Einfach als Dankeschön für die Energie, die ich in diesem Podcast hier reinfließen lasse und auch Steffen. Und ja, danke dir schon mal im Voraus dafür und noch einen wunderschönen Tag. Und ja, ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt hier heute mit den kuriosesten Bühnenmomenten. Bis zum nächsten Old Soul Podcast. Alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders over.